released 3 million pages.
Dopo aver pubblicato 3 milioni di pagine di documenti su
180.000 Fotos und über 2000 Videos
related to the investigations and prosecutions of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell.
Ghislaine Maxwell soll Epstein geholfen haben, minderjährige Mädchen zu missbrauchen. Und
auch der frühere französische Bildungsminister Jacques Lang und die norwegische Kronprinzessin Mette Marit tauchen immer wieder in den Akten auf.
They include large quantities of commercial pornography.
Er war Unternehmer, Multimilliardär, vernetzt mit den Reichen und Mächtigen.
Die Epstein-Files. Das Netzwerk der Mächtigen. Ein Podcast mit Kotaro Dürr und Mirko Drotschmann. Pilotfolge: Die Enthüllung.
Vielleicht geht's einigen von euch wie mir. Ich gucke jeden Tag Nachrichten und frage mich schon vorher, was es wieder an neuen Enthüllungen gibt im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Ich kann mich nicht erinnern, dass in den vergangenen Jahren ein Fall ähnlich viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen hätte. Was mich auch nicht wundert, muss man sagen, denn das, was da jeden Tag berichtet wird, das übersteigt jede Vorstellungskraft. Und man verliert irgendwie auch langsam den Überblick. Es werden tausende Namen genannt. Es gibt zig Screenshots von irgendwelchen E-Mails, Fotos und so weiter und so fort. Und genau diesen Überblick, der vielleicht hier und da fehlt, den wollen wir euch bieten in diesem Podcast. Und wir, das sind
Kotaro Dürr.
Und ich, Mirko Drotschmann. Wir wollen hier mit diesem Podcast eine kleine Serie starten. Verschiedene Folgen rund um die Epstein-Files. Und ob wir das tatsächlich als Serie machen können, das liegt bei euch. Hier gibt es zumindest erstmal die erste Folge. Mehr dazu dann zum Ende dieser Ausgabe hier. Kotta, konntest du dir denn vorstellen, dass sowas, was jetzt nach und nach im Fall von Jeffrey Epstein enthüllt wird, überhaupt möglich sein könnte? Ein so riesiges Netzwerk von Macht, von rechtsfreien Parallelwelten, von hundertfachem sexuellen Missbrauch und von Ausbeutung, das hätte man wahrscheinlich vor 2-3 Jahren noch als Verschwörungserzählung abgetan, oder?
Netzwerke, von denen die Öffentlichkeit nichts mitbekommt, die sind nichts Neues. Aber das Ausmaß, das hat mich sprachlos gemacht, ganz ehrlich. Und es wundert mich an der Stelle auch, dass es so lange gedauert hat, bis die Akten in dem Fall überhaupt veröffentlicht wurden.
Das stimmt, auf jeden Fall. Es gab ja schon immer mal wieder so den ein oder anderen Bericht, es gab eine Vermutung, aber so richtig hochgekocht ist es dann ja 2019.
Ja, richtig, als da die Nachricht kam, dass der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tot in seiner Gefängniszelle gefunden worden sei. Er soll Suizid begangen haben. Epstein saß zu dem Zeitpunkt in Untersuchungshaft.
Das mit dem Suizid, daran gibt es ja bis heute Zweifel, ob das tatsächlich ein Suizid war. Und das ist eine der vielen, vielen Geschichten bei dieser großen Geschichte. Und damals hätte man sich ja auch denken können, okay, damit ist die Geschichte jetzt vielleicht zu Ende. Aber überhaupt nicht, damit ist sie erst so richtig losgegangen. Der Fall beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute, uns natürlich auch. Und vermutlich wird er es auch die nächsten Jahre noch tun.
Ja, es hängt auch damit zusammen, dass im Sommer 2020 Epsteins Vertraute und Komplizin Ghislaine Maxwell verhaftet wurde. Die ersten Dokumente aus den Ermittlungen, die wurden dann veröffentlicht Anfang 2024, aber nur ein sehr kleiner Teil aus den gesamten Ermittlungsakten. Und erst Ende 2025 und vor allem jetzt seit Anfang dieses Jahres 2026 hat die US-Regierung begonnen, alle Dokumente im Fall Epstein so peu à peu zu veröffentlichen.
Wobei das mit dem alle ja so eine Sache ist. Es gibt Gerüchte, dass es noch Dokumente gibt, die noch nicht veröffentlicht worden sind. 3,5 Millionen sind bisher verfügbar. Das kann sich auch jeder anschauen, aber darüber sprechen wir in dieser Folge später noch genauer.
Und es kommen einfach noch mehr. Die Menge ist halt einfach unüberschaubar, ne? Jeden Tag kommt irgendwas Neues ans Licht.
Und es tauchen auch immer wieder neue Namen in den Unterlagen auf. Nicht nur zu Opfern, sondern auch zu mutmaßlichen Tätern oder zu Leuten, die in irgendeiner Form mit Jeffrey Epstein Kontakt hatten. Die norwegische Kronprinzessin zum Beispiel, Mette Marit, war im Gespräch, als plötzlich ihr Name oft zu lesen war, auch Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident, Bill Gates, Gründer von Microsoft und auch, das besonders spannend, der aktuelle, der amtierende US-Präsident Donald Trump.
Was man sich dabei durchaus fragen kann, ist, was haben all diese Menschen mit Macht aus der ganzen Welt, ob jetzt aus Politik, aus Royalty, Milliardäre, Promis, was haben die alle zu tun mit diesem Jeffrey Epstein? Warum gehörten sie überhaupt zu seinem Netzwerk und was wussten sie wirklich über seine kriminellen Taten?
Sie wussten zumindest, nachdem er dann verurteilt war, dass er ein verurteilter Sexualstraftäter war und haben sich teilweise trotzdem mit ihm abgegeben in dieser Zeit danach. Aber vieles andere mehr werden wir hier in diesem Podcast besprechen. Es ist so eine Menge an Material, dass es fast unmöglich ist, den Überblick zu behalten. Und wir wollen das alles sortieren und unter anderem fragen, wer war das denn überhaupt genau, dieser Jeffrey Epstein?
Und warum konnte er offenbar viele Jahrzehnte lang mehr oder weniger als Sexualstraftäter agieren und das weltweit und dabei ein Netzwerk aufbauen, ohne dass ihn jemand dabei angeschwärzt hat?
Und warum, das natürlich auch eine spannende Frage, hatte so lange gedauert, bis man ihn verhaftet hat. Es war ja schon 1996, als es bereits einen ersten Tipp gab von einer Mitarbeiterin, die vermutet hatte, Epstein sei möglicherweise pädosexuell. Dann gab es auch eine Anzeige, die wurde dann aber nicht weiter verfolgt. Es gab immer wieder Vermutungen und so weiter, aber immer wieder ist er davongekommen, obwohl es Beweise dafür gab, dass er Kinder missbraucht. Und das ist wirklich eine heftige Sache.
Wir wollen auch fragen, was ist mit diesen vielen, vielen Opfern, die in den vergangenen 20 Jahren getraffickt, missbraucht, vergewaltigt und ausgenutzt wurden?
Und auch, wie gerät denn jemand in so ein Netzwerk sexualisierter Gewalt? Welche psychischen Folgen hat das für die Betroffenen? Auch wenn, wie jetzt, immer wieder darüber in den Medien berichtet wird, das macht ja auch was mit den Opfern. Das kann retraumatisierend sein.
A wealthy businessman with ties to two U.S. presidents may appear in court today to face federal charges linked to alleged sex trafficking. 66-year-old Jeffrey Epstein was arrested Saturday in New Jersey after returning from Paris on his private jet.
Amerika hat nach den Vorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein einen neuen Missbrauchsskandal, in dem sich nicht nur die Namen ähneln.
Breaking news, billionaire Jeffrey Epstein arrested on new sex trafficking charges. The accusations date back to the 2000s and involve alleged crimes in New York and Palm Beach, Florida.
Ja, ich kann mich noch ziemlich gut an diese Nachrichten erinnern. Das war 2019. Epstein war gerade verhaftet worden und es gab gegen ihn neue Anklagen wegen Menschenhandels.
Es kamen wahnsinnig viele Namen auch damals schon eben zum Vorschein. Der damalige US-Präsident Trump und jetzige war mit seiner ersten Amtszeit beschäftigt und all den Dingen, die da passiert sind, als dann auch nebenbei die Verbindung zu Epstein schon klar wurde. Aber natürlich dann auch der ehemalige Präsident Bill Clinton, dessen Name damals auch schon kursierte. Da hat man schon einen Einblick darin bekommen, wie breit dieses Netzwerk von Macht bei Epstein ist.
Und dann ein paar Wochen später kam dann diese Meldung.
Big story of the morning, breaking news. Disgraced multimillionaire Jeffrey Epstein has died by suicide. This is according to numerous reports.
Jeffrey Epstein ist gestern in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden worden.
The accused sex trafficker stunning the world, taking his own life in a Manhattan jail cell.
Jeffrey Epstein hat Selbstmord begangen. Das erklärte das medizinische Büro der Stadt New York unter Berufung auf den offiziellen Obduktionsbericht.
La autopsia del fallecido millonario Jeffrey Epstein reveló fracturas en el cuello que siembran nuevas dudas sobre su muerte.
Jeffrey Epstein tot in der Gefängniszelle gefunden. Nach offiziellen Angaben hieß es Suizid, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, und innerhalb von Stunden war dieser eine Satz überall. Epstein didn't kill himself. Auf Twitter, heute Ex, auf Facebook, auf Instagram.
Auf Sportveranstaltungen, da wurden sogar Schilder hochgehalten. Moderator Ricky Gervais, er hat ja mehrere Jahre lang die Golden Globes moderiert und bei der Ausgabe 2020 hat er den Spruch sogar bei der Eröffnungsrede eingebaut.
Das war natürlich der ideale Nährboden für Verschwörungserzählungen. Bis heute immer wieder gibt es Leute, die bezweifeln, dass Jeffrey Epstein Suizid begangen hat. Und was besonders tragisch ist, ist die Geschichte von Virginia Giuffre. Sie war eines der Opfer von Jeffrey Epstein und hat im April 2025 Suizid begangen. Kurz darauf kam dann ein Buch von ihr heraus.
Auch um ihren Tod gab es dann jede Menge Verschwörungserzählungen. Ihr Vater hat zum Beispiel behauptet, jemand habe sie erwischt, also umgebracht. Dafür gibt es bislang keine Beweise.
Auch darüber wollen wir in einer Podcast-Folge noch ausführlicher sprechen. Aber was ich mich vor allem frage, ist, warum hat dieses Missbrauchssystem so lange funktioniert?
Ja, genau. Das frage ich mich auch. Er wurde ja schon 2008 verurteilt, das erste Mal. In meinen Augen war dieses Urteil wirklich ein Witz. Also Ausgangsgenehmigungen zum Arbeiten. Nach 13 Monaten wurde er entlassen, als sei nichts passiert und hat entsprechend auch genauso weitergemacht.
Ja, man kann es, glaube ich, ganz einfach auf das Wort bringen. Es war ein Justizskandal. Das ist ja ein Deal gewesen, den dann der spätere Arbeitsminister unter Donald Trump Acosta eingefädelt hat. Und da ist er später dann auch tatsächlich drüber gestolpert. Man kann es kaum fassen, dass so etwas möglich ist. Die Frage ist, warum hat Epstein niemand gestoppt? Im Gegenteil, warum wurde er sogar unterstützt? Und wir reden immer nur von Epstein. Das ist auch wichtig, aber das ist keine Geschichte über einen Einzeltäter, sondern über viele Täterinnen und Täter. Und es ist auch eine Geschichte über ein geschlossenes System, zu dem Außenstehende keinen Zugang haben.
Es mischt sich hier einfach so viel Böses, so viel unglaublich Falsches, auch mit so viel Kompliziertem. Zum Beispiel Opfer, die dann zu Täterinnen werden. Der Komplex wird einfach immer größer, je mehr Daten rauskommen, je mehr Akten veröffentlicht werden, je mehr man sich damit auseinandersetzt. Natürlich auch über Institutionen, die entscheiden, wen sie schützen. Und wen sie verfolgen. Letztlich auch über Parallelwelten, die außerhalb des demokratischen Rechtssystems existieren. Was ich mich frage, ist, wie gefährlich ist sowas denn für die Demokratien dieser Welt?
Kennst du die Serie Succession? Hast du die gesehen?
Oh, du bist der 15., der mir sagt, ich soll sie anschauen.
Auf jeden Fall.
Ich bin riesen Kieran Culkin-Fan, ich hab's immer noch vorher.
Ja, ist wirklich eine gute Serie, tolle Schauspieler und tolle Schauspielerinnen. Und mich erinnert so vieles aus dieser Serie an das rund um Jeffrey Epstein. Da geht es zwar jetzt nicht um Missbrauch von Kindern und von Frauen, aber es geht um Parallelwelten, um eine Elite, die denkt, sie könne die ganze Welt lenken und sie kann es tatsächlich auch. Und für diese Elite gelten offenbar auch andere Regeln. Und das sieht man hier auch bei den Epstein-Files. Und genau das ist auch ein Grund, warum diese Files nicht einfach nur eine amerikanische Geschichte sind. In diesem Podcast wollen wir deshalb in jeder Folge mit Expertinnen und Experten sprechen, die sich sehr gut mit dem Fall Epstein und mit den Akten auskennen.
Und vor allem diese Menge an Informationen richtig einordnen können, die sich zum Teil eben widersprechen.
Aber bevor wir uns die Biografie von Jeffrey Epstein in der nächsten Podcast-Folge genauer anschauen, wollen wir hier erst einmal klären, wann und wie kam die ganze Geschichte eigentlich ans Licht. Und damit würde ich dir den Ball jetzt mal zuspielen, denn dieser Podcast ist vor allem ein Podcast von dir, Cotta. Ich bin sozusagen der Sidekick und komme in den kommenden Folgen, sofern es denn welche gibt, wie gesagt, mehr dazu später, immer mal wieder dazu, versuche aktuelle Dinge einzuordnen. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass du viele Expertinnen und Experten an Land ziehst, sozusagen mit ihnen sprichst und uns Dinge erklärst, die auf den ersten Blick einfach unerklärlich scheinen.
Danke dir. Vermutlich geht's vielen von euch ja so wie uns dabei. Wir mussten nämlich auch nochmal nachlesen, wie und wann die ganze Geschichte angefangen hat. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Bastian Brauns. Er ist Washington-Korrespondent von T-Online und berichtet seit 2021 aus der US-amerikanischen Hauptstadt. Und er kennt sich mit dem Fall Epstein sehr gut aus. Hallo Bastian.
Du bist einer der Menschen, mit dem wir sehr dringend reden wollten, weil du dich sehr, sehr viel mit dem Fall Epstein beschäftigt hast. Vielen Dank dir dafür erstmal.
Sehr gerne.
Wir wollen mit dir reden über die Anfänge des ganzen Falls, da vielleicht nicht allen bewusst ist, wie lang Epstein einfach schon ein juristisches Thema in den USA ist oder hätte sein können, es aber aus Gründen vielfältigerweise irgendwie nie geworden ist bis in die 2000er rein.
Ja, also die Epstein-Geschichte geht wahrscheinlich noch viel weiter zurück, als ich jetzt gleich sagen werde, weil es eben letztendlich damit angefangen hat, dass jemand sich bei der Polizei gemeldet hat. Ja, aber was davor gewesen ist, das bleibt nach wie vor letztendlich im Dunkeln. Aber es gibt eben eine Szene, sage ich mal, sowas wie eine Urszene, die schon mehr als 20 Jahre zurückliegt im Jahr 2005, und zwar in Florida, in Palm Beach. Das ist der Ort, an dem Epstein gewohnt hat und an dem auch bis heute Donald Trump in Mar-a-Lago sein Anwesen hat. Daher auch die nachbarschaftliche Bekanntschaft der beiden. Genau, und in diesem Jahr 2005 hat eine Mutter sich bei der Polizei damals gemeldet, und der Grund war, dass ihre damals 14 Jahre alte Tochter ja mit einem Betrag von $300 nach Hause gekommen ist und gesagt hat, sie habe, also die Mutter hat sie wahrscheinlich gefragt, wo hast du denn das Geld her? Und die Tochter, sie hätte bei einem reichen Mann eine Massage gegeben. Und das war der Anfang, als die Polizei dann eben begonnen hat mit ihren Ermittlungen. Und es gab dann auch Ergebnisse. Man ist dann da eben zum Haus von Epstein in Palm Beach gegangen. Und es kam dann raus, dass diese Mädchen, die da eben Massagen gegeben haben oder geben mussten gegen Geld oder ja, die haben sozusagen weitere Freundinnen anwerben sollen, haben dafür auch so eine Art Bonus bekommen und so ist das quasi ja immer größer geworden, dieses System. Also so hat das im Prinzip begonnen, ja, und bis 2006 haben die Ermittler damals eben so 30 bis 40 mögliche Opfer identifiziert oder gefunden und das war sozusagen die Urszene, der Start dieser ganzen verworrenen Geschichte.
Was ja sehr heftig ist, denn davor gab es ja irgendwie in den 90ern bereits Vermutungen, denen aber nicht nachgegangen wurde. Der Fall von Maria Farmer aus dem Jahr 1996, da gab es nur Konsequenzen für die Überlebende, das Ganze nämlich für Farmer, die untertauchen musste, weil Epstein und Maxwell sie bedroht hatten. Was denkst du, warum wurde damals nicht schon ermittelt?
Das zieht sich im Prinzip wie so ein roter Faden von, weiß nicht, ob es Unprofessionalität ist oder Unvermögen durch die Epstein-Geschichte, dass eben die Ermittlungsbehörden auch oftmals einfach die Aussagen von Opfern nicht ernst genommen haben oder zumindest keine Konsequenzen haben daraus folgen lassen. Und so war das damals bei dem Fall eben auch, dass gemeldet wurde, aber das FBI halt nie damals in Aktion getreten ist. Und die Gründe für diese Nicht-Ermittlungen, die sind halt nach wie vor, auch wenn das jetzt sozusagen Thema des Tages ist, immer noch oftmals einfach im Dunkeln. Aber das FBI hat nicht mal öffentlich bekannt gegeben oder anerkannt, dass es so ein Report oder so eine Aussage getätigt worden ist. Also es ist einfach ganz viel gar nicht auch auf Nachfrage von Politikern oder von Journalisten an die Öffentlichkeit gekommen. Und insofern sind manche Geschichten eben erst im Nachgang auch bekannt geworden. Und gerade so in die Vergangenheit zurückzugehen, ist halt gerade bei diesem Fall auch wahnsinnig schwierig, weil das eben so lange zurückliegt und Leute, die dafür verantwortlich waren, vielleicht längst nicht mehr im Amt sind. Und ja, auch dieser Fall steht letztendlich beispielhaft für die ganze Geschichte.
Wie wurde dann aus dieser lokalen Anzeige eine FBI-Untersuchung mit den dutzenden Opfern?
Das Interessante ist ja, dass die Polizei hat damals angefangen, Beweise zu sammeln. Und es gab dann eben von dem damaligen Polizeichef den Wunsch oder die Anstrengung, mehrere Anklagen gegen Epstein anzustrengen, wegen eben Sexhandel, ja. Die Staatsanwaltschaft war aber sowas wie der Part in der ganzen Geschichte, der das Ganze so ein bisschen abgeschwächt hat, ja. Also der Polizeichef hätte quasi eine riesig große Anklage gestartet, wegen ja Menschenhandel, Sexhandel. Und die Staatsanwaltschaft hat aber letztendlich dann am Ende nur eine Anklage zugelassen wegen Prostitution, was schon eine Straftat letztendlich genug ist, aber das ist natürlich eine andere Nummer, als jetzt so ein organisierter Sexring, den zur Anklage zu bringen. Und der Fall wird dann eben an das FBI übergeben und das FBI hat dann auch letztendlich eine Anklageschrift vorgelegt mit mehreren Anklagepunkten und ist dann aber trotzdem zu dem Schluss gekommen, dass die Straftaten so schwerwiegend sind, dass im Prinzip eine Strafe gedroht hätte, die lebenslang hätte sein können. Es kommt auch immer auf den Bundesstaat hier in den USA, aber so Prostitution, das ist immer so eine Sache, das kann auch ein ziemlich schweres Vergehen sein. Und im Prinzip waren die Anklagen dann aber so schwer, die Anklagepunkte, dass es eigentlich einen Prozess hätte geben müssen. Und dann kommt aber wirklich eine sehr entscheidende Geschichte, was als Deal of the Century auch so ironisch bezeichnet wird, so als Abmachung des Jahrhunderts, das ganz, ganz krumm zu übersetzen. Und zwar ja 2007 und 2008. Da gab es dann einen sogenannten Plea Deal, richtige Wort wäre Non-Prosecution Agreement, also so eine Art außergerichtliche Vereinbarung mit Epstein, demnach es dann eben keine Bundesanklage gegeben hat, sondern eben nur zwei Kleinigkeiten. Also er hat dann Schuldeingeständnis für zwei bundesstaatliche Prostitutionsanklagen und hat dafür auch eine Gefängnisstrafe bekommen, im lokalen Gefängnis sozusagen. Das war aber letztendlich etwas viel, viel harmloseres als das, was möglich gewesen wäre. Und die Haftbedingungen waren auch lächerlich im Prinzip. Also er durfte da 6 Tage die Woche das Gefängnis auch verlassen und tagsüber in seinem Büro arbeiten. Und ja, war im Prinzip da für 13 Monate ja nur auf dem Papier im Gefängnis, um das mal so zuzuspitzen. Und das Problem, und das ist, glaube ich, auch eines der schwerwiegenden Geschichten, ist, dass Mitwisser oder Mitverschwörer, die da ausgesagt haben sollen, dass denen auch Straffreiheit gewährt wurde. Und so ist dann im Prinzip nie weiter ermittelt worden, weil es eben diesen Deal gab. Und was besonders tragisch auch daran ist, haben, glaube ich, die Opfer damals nur aus den Medien erfahren. Die wurden gar nicht im Zuge dieser ganzen Geschichte informiert, sondern die haben da eben aus den Medien erfahren, ach so, Epstein kommt letztendlich davon.
Das Unglaubliche an diesem Plea-Deal ist ja erstmal, dass er zustande kam bei all dem, was passiert war.
Ja, ich meine, klar, es ist eben so, ich meine, diese Plea-Deals sind in den USA nicht so unüblich, das passiert ständig im Prinzip.
Man kennt es ja irgendwie aus der Fiktion heraus, aber hier hast du es halt schwarz auf weiß.
Genau, und es ist auch nicht auszuschließen, dass es da persönliche Verbindungen irgendwie gab. Ja, also wie gesagt, Epstein, und das ist ja auch Teil der Realität und gleichzeitig der Verschwörungserzählung, war eben Teil einer ja mächtigen High-Society-Elite, wo jeder jeden irgendwie kannte und wo vielleicht jeder jedem mal ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Und gerade weil der Fall eben so riesig ist, auch ein Grund dafür gewesen, dass dann am Ende diese Verschwörungstheorie vom Deep State und diesen Kinderschänderring so groß und unermesslich wurde, weil einfach das Misstrauen gegen den Staat oder gegen die Justiz, gegen das ganze System so groß geworden ist. Also es gab genug Momente, die das eben noch verstärkt haben.
Du hattest eben jetzt schon die Opfer angesprochen. Kannst du mir sagen, wie die Überlebenden des Traffickings und des Missbrauchs reagiert hatten, als sie erfuhren von dem Deal?
Klar, in dem Moment persönlich, wie sie reagiert haben, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber was auf jeden Fall öffentlich belegt ist, auch eben als dann später die neuen Ermittlungen aufgenommen wurden, ist, dass die Opfer eben sehr darunter gelitten haben, dass sie das Gefühl hatten, ihnen wird halt nicht geglaubt. So, und die Machtlosigkeit angesichts solcher Entscheidungen, die dann auf irgendwelchen Ebenen getroffen werden, die muss ziemlich brutal gewesen sein, vor allem wenn dir eben sowas widerfahren ist. Und ja, also im Prinzip hat das Ganze dann eben erst wieder Jahre später angefangen, weil eine Lokaljournalistin sich genau dieser Geschichte, dieses Plea-Deals angenommen hat und mit Opfern gesprochen hat und die Akten angeguckt hat und sich mit dem Plea-Deal beschäftigt hat. Und dabei kam dann eben raus, wie lange diese Opfer zu leiden hat und wahrscheinlich bis heute darunter leiden.
Du sprichst von Julie K. Brown, die das ganze Ding dann wieder aufgefaxt hat vom Miami Herald. Gab es Aspekte, die erst im Zuge ihrer späteren Recherche zum Vorschein gekommen sind, die das Ganze noch größer gemacht haben?
Die Leistung von ihr ist vor allem, glaube ich, gewesen, dass sie hat quasi Sachen offengelegt, wie dieser Deal zustande gekommen ist, hat dargelegt, wie diese Opfer und die Bemühungen, wie die ignoriert worden sind. Und sie hat auch letztendlich offengelegt, wie geheim dieses ganze Verfahren letztendlich gehalten worden ist. Und ich glaube, eine der Kernaussagen war einfach, dass die Opfer, oder als ein Opfer gesagt hat, eine der Frauen, dann inzwischen Frauen, dass sie halt jahrelang gedacht haben, dass halt niemand ihnen glauben würde. Die Recherche hat so eingeschlagen, dass auf einmal so ein großes nationales Interesse daran entstanden ist, andere Medien drauf aufgesprungen sind und halt einfach eine riesige Empörung entstand. Und der politische Druck, der dann wiederum entstanden ist, war dann eben so groß, dass dann eben neue Ermittlungen aufgenommen wurden. Wir reden da jetzt aber irgendwie über das Jahr 2018. Ja, also wir haben vorhin angefangen bei 2005, beziehungsweise noch in den 90ern. Und da sieht man, dass das halt ein Jahrzehnt vergangen ist, mehr als ein Jahrzehnt seit dieser Schlüsselszene im Jahr 2005.
Merkwürdig ist ja auch, dass in diesem ganzen Netzwerk, welches es laut der E-Mails gab, allein Ghislaine Maxwell verurteilt wurde. So ein Netzwerk besteht ja nicht nur aus zwei Menschen, Epstein und Maxwell.
Im Prinzip ist es wirklich so, dass Ghislaine Maxwell die einzige ist, die bislang überhaupt eine Strafe bekommen hat. Und ich meine, das Problem ist, dass, ja, also was heißt Problem? Das Tragische auch für die Opfer ist an dem Fall, dass der Hauptzeuge, also Epstein selbst, eben 2019 gestorben ist. Und mit ihm ist sozusagen, ja, der Kronzeuge sozusagen in dem Fall, hat sich aus dem Leben genommen. Also offiziell ist von einem Suizid die Rede, auch wenn es da nach wie vor Fragen gibt, wie das überhaupt passieren konnte. Es gibt ja da auch wieder diese Verschwörungserzählung, der Epstein didn't kill himself, so, das ging ja auch groß rum, weil die Kameras dann auch irgendwie defekt waren in dem Trakt und da Wachen eingeschlafen sein sollen und außerdem sowieso Suizidgefahr bestand und man sich fragte, ja, wie kann denn jemand in so einem Fall da allein gelassen werden? Also das ist eben das große Problem, dass eben Leute, die damals auch schon hätten dahinter Schloss und Riegel gehört, dass die eben auch im Rahmen dieses Plädoyers da vor langer Zeit ja geschützt worden sind und Ghislaine Maxwell sich eben jetzt auch nicht gerade als besonders kooperativ zeigt. Es gab ja jetzt hier nochmal aktuell diesen Besuch von dem stellvertretenden Justizminister, der sie da in der Haftanstalt besucht hat und dann auch irgendwie Hafterleichterung erwirkt hat für die Kooperation. Aber es ist eben einfach, sorry, wenn ich da immer so auch so ein bisschen politisch werde dabei, aber es ist halt auch einfach alles so shady, sage ich jetzt mal, weil im Prinzip der Präsident selber Kern der Ermittlungen eigentlich auch sein müsste, aber halt eben Präsident ist und dann wiederum sein von ihm ernannter stellvertretender Justizminister, der ihn wiederum in einem anderen sexuell aufgeladenen Fall in New York als Anwalt vertreten hat. Also ich rede von Todd Blanche, also ich war bei dem Prozess damals in New York dabei, so unglaublich, wo er ja schuldig gesprochen wurde auch, dass der jetzt sozusagen irgendwie damit Ghislaine Maxwell in Kontakt tritt und da irgendwelche Aussagen abklopft. So, also da kann man gar nicht davon ausgehen, dass das in irgendeiner Weise objektiv stattfindet. Der Schaden, der durch diese Geschichte angerichtet wurde, ist auch für Demokratie und Vertrauen eben in das System, der ist, glaube ich, gar nicht zu ermessen.
Man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass es irgendwie einen geraden Weg noch gibt, daraus dieser ganzen Nummer noch etwas sehr Gerechtes zu machen, sondern einfach nur den Schaden zu begrenzen.
Ja.
Hat man das Gefühl, der schon...
Ja, genau. Ist. Also es bleibt halt auch immer noch so diese Machtlosigkeit. Also ich war vor ein paar Wochen, hat ja Trump jetzt seine Rede zur Lage der Nation gehalten und da ist es auch üblich, dass er bestimmte Privatpersonen auf die Tribüne holt, die er dann in seine Rede einbaut. Da waren jetzt auch zum Beispiel die Olympiamannschaft des Eishockey-Teams da und warum da politisch seine Agenda irgendwie zu unterstreichen. Aber auch die Demokraten hatten eben Leute eingeladen, um da dem Ganzen beizuwohnen. Und ich hatte die tatsächlich wirklich direkt vis-à-vis im Blickwinkel. Es waren so ein paar Frauen da eben, die sogenannten Epstein Survivors, also quasi die Überlebenden dieser Epstein-Geschichte. Es waren so 4, 5 Frauen, die alle so ein grünes Tuch um den Hals trugen als Erkennungszeichen. Und das war schon ziemlich beeindruckend, die da zu sehen, weil sie wirklich so die einzigen im Raum waren, die letztendlich auch nicht aufgestanden sind, als Trump dann in den Kongress kam und auch kaum applaudiert haben. Man kann natürlich nur in dem Moment nur erahnen, was in deren Köpfen vorgeht. Aber das steht eben dann dieser Mensch, der ja Teil der ganzen Nummer ist und dafür verantwortlich ist, dass es gerade auch so läuft, wie es läuft und sie da auch nochmal durch die Manege gezogen werden, ohne davon wirklich was zu haben, weil andere Sachen wiederum und andere Täter geschwärzt werden. Das stand so für mich so beispielhaft für den Fall, weil die Frauen da mitten im gleichen Raum stehen mit den Leuten, die ja ihnen letztendlich erneut Schaden und Schmerz zufügen.
Bastian, vielen Dank dir für deine Einblicke aus Washington, aus den USA und für deinen Überblick auf den Fall Epstein und wie das Ganze wieder ins Laufen gekommen ist. Du wirst es weiterhin beobachten. Was würdest du sagen, wie sehen die nächsten Monate, Wochen aus?
Ja, also ich glaube, der politische Druck wird weiter steigen. Es gibt immer wieder so kleine Geschichten. CNN ist an irgendein Video gekommen, das irgendwie nicht geschwärzt war, das irgendwie, wo die Gesichter von einzelnen Mädchen auch gezeigt wurden. Also es gibt immer wieder so Anknüpfungspunkte, wo man sozusagen, ja, zumindest politisch Druck erzeugen kann, aber ja, ich glaube, solange Trump im Amt ist, man fragt sich so ein bisschen, wann ist der Moment erreicht, in dem ihm das moralisch irgendwie gefährlich werden kann. Also strafrechtlich ist es eh schwierig, weil er eben auch als Präsident eine Immunität genießt. Im Prinzip kann das Ganze nur über politischen Druck oder moralischen Druck in der Öffentlichkeit zum Problem nochmal für ihn werden. Aber ich bin ehrlicherweise so ein bisschen auch desillusioniert, was das angeht. Also ich hoffe einfach darauf, so einfach im Sinne der Opfer, dass einzelne Aspekte dazu führen, dass zumindest Teilgerechtigkeit irgendwie erreicht wird. Aber dass, ja, also dass jetzt die große Aufklärung kommt und sich das alles in Wohlgefallen auflöst, das wird, glaube ich, nicht passieren.
Bastian Brauns, Washington Bureau Chief für T-Online. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche dir viel Kraft für die Arbeit.
Danke dir und viel Erfolg für euren Podcast.
Wie anfangs schon gesagt, je mehr man erfährt über die Details des Falls Epsteins, dieses ganzen Universums aus Macht, aus Missbrauch, aus Seilschaften, die viele noch nicht kannten, desto unglaublicher erscheint die ganze Nummer. Was Bastian eben erzählt hat und nochmal uns aufgeklärt hat über die Anfänge des Falls Epsteins, das allein reicht eigentlich schon aus, um einen komplett fassungslos zu hinterlassen. Und jeden Tag kommen dennoch neue Nachrichten heraus, auch schon diese Woche.
Ja, ich finde es auch wirklich heftig, wer da alles mit drin hängt und wie tief das auch in die US-amerikanische Politik hineinreicht. Ich meine, Donald Trump habt ihr gerade schon besprochen. Das ist natürlich auch noch eine Sache mit vielen Fragezeichen. Zum Beispiel, warum gibt es bestimmte Akten, die ganz offensichtlich Donald Trump betreffen und zurückgehalten werden. Was steht da drin? Also das nährt ja jede Menge Spekulationen. Was ist denn deine Vermutung? Was könnte da unter Umständen verborgen werden?
Das ganze Ausmaß seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein. Die beiden waren mutmaßlich Besties. Es gibt diesen Brief, den Donald Trump Epstein geschickt hat zum Geburtstag, der einen Frauenkörper darstellen sollte mit seiner Unterschrift an der Stelle, wo die Schambehaarung sein soll. Also dieses ganze Netzwerk um die beiden herum und vor allem den mutmaßlichen Missbrauch, der auch Donald Trump vorgeworfen wird. Erst diese Woche kam ein neues Protokoll heraus, in dem eine damals 13-Jährige sagt, sie wurde von Donald Trump vergewaltigt. All das soll natürlich erstmal vom US-Präsidenten ferngehalten werden. Die Taktik ist so offensichtlich, die da gerade läuft. Und je mehr man erfährt, desto eher fragt man sich, bisher wurden wie viele Leute verurteilt für diesen gesamten Komplex? Epstein und Maxwell. Die New York Times hat neulich erst getitelt mit, warum dieser Fall so riesengroß wird und so wenige Leute dafür Konsequenzen tragen.
Und wer weiß, was da alles noch vor uns liegt. Und die Frage ist natürlich auch, wie kann man das alles aufarbeiten? Wie steigt man da in die Daten ein? Wo steigt man überhaupt ein? Und ich bin sehr froh, dass du jemanden gefunden hast, der uns da ein bisschen Näheres zu sagen kann und der sich tatsächlich intensiv mit diesen Files beschäftigt.
Ja, genau. Daniel Laufer nämlich. Daniel, der ist Investigativjournalist für Paper Trail Media und hat im Auftrag von Spiegel und vom ZDF bereits sich intensiv beschäftigt mit den Epstein-Files. Er ist einer der vielen internationalen Journalistinnen und Journalisten, die sehr tief eingetaucht sind, um ein genaueres Bild zu bekommen, wer Jeffrey Epstein war und warum er dieses weltumspannende Netzwerk aufbauen konnte. Daniel, erstmal ist es super, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du bist ja so richtig tief drin, auch in den Epstein-Files, in der Recherche beschäftigt. Und was das angeht, würde ich dich zum Einstieg gerne erstmal was zur eigentlichen Arbeit deinerseits fragen, ne? Weil wenn wir reden von den Epstein-Files, dann sprechen wir hier von Millionen Dokumenten. Wir reden von unzähligen Bildern, von Videos, Chatverläufe, die es zu sichten gibt, Mails, Memos, die dann auch noch so wahnsinnig toll formatiert sind, dass man es kaum richtig lesen kann auf den ersten Blick. Wo fängt man da an mit den Recherchen?
Also ganz sicher nicht am Anfang, weil wenn man am Anfang anfängt und versuchen würde, das quasi einmal komplett durchzuarbeiten, dann hätte man ja, sagen wir mal, 3,5 Millionen Files vor sich und das ist einfach nicht praktikabel. Stattdessen überlegt man sich natürlich, wie könnte diese Nadel aussehen, die man in diesem gigantischen Heuhaufen sucht? Vielleicht auch, wie könnten die Nadeln aussehen, die man darin sucht? Und dann geht man über bestimmte Schlagworte. Also es gibt auf der Website des Justizministeriums ja diese Suche und dort kann man Begriffe eingeben, beispielsweise Deutsche Bank, und dann bekommt man, ja, sagen wir mal, 40.000 Ergebnisse der einzelnen Dokumente, die man dann durchklicken könnte, einzeln. Und wir nutzen natürlich technische Tools, die uns das ein bisschen einfacher machen. Also zum einen ist es uns gelungen, selbst auf unterschiedlichen Wegen einen großen Teil dieses Datensatzes runterzuladen, was dann es uns ermöglicht, sagen wir mal, zielgerichtete Suchanfragen zu stellen. Und auf der anderen Seite haben wir auch beispielsweise ein Computerprogramm, ein kleines Skript geschrieben, das es ermöglicht, dann einfach einen Suchbegriff einzugeben, also vielleicht Deutsche Bank oder Elon Musk oder was auch immer man möchte, und dann die ganzen Dokumente auf einen Schlag runterzuladen, die dann zu diesem Suchbegriff auftauchen, indem sich das Skript sozusagen unsichtbar durch diese Website des Justizministeriums navigiert und die einfach alle wie von Geisterhand anklickt und auf die Festplatte zieht.
Okay, ihr habt euch Hilfsmittel geschaffen. Spielt KI in der Hinsicht eine Rolle auch?
Teilweise. Also KI hat geholfen, dieses Programm zu schreiben, einfach deshalb, weil es eben schneller geht und KI das natürlich ganz gut kann. Und KI hilft teilweise auch, wenn es darum geht, sagen wir mal, Dokumente, bei denen man bereits eine Vorauswahl getroffen hat, dann nochmal genauer zu filtern, kann man sagen. Also wir haben jetzt bislang nicht 3,5 Millionen Dokumente durch eine KI gejagt, aber natürlich haben wir auch teilweise, um den ersten Eindruck von Dokumenten, die vielleicht sehr lang sind oder so, zu kriegen, meine KI gefragt, worum geht's da eigentlich, was für ein Charakter von Dokument ist das? Ist das vielleicht ein Gerichtsprotokoll oder eine E-Mail oder was auch immer? So Sachen kann KI natürlich ganz gut, gerade um den ersten Eindruck zu kriegen und damit man sich vielleicht nicht alles im Detail selbst anschauen muss.
Und dann habt ihr unter euch als Team, du arbeitest Deutsche Bank auf, du hast deutsche Verbindungen irgendwie Richtung Prominenz, du hast anderweitige europäische Verbindungen zu Epstein, und dann teilt ihr das euch so themenmäßig auch untereinander?
Im Prinzip, genau. Also wir arbeiten natürlich auch bei Recherchen miteinander und dann verfolgt beispielsweise ein Kollege gerade die Deutsche Bank in den Akten und wirft einem dann einen Ball zu, kann man sagen, sagt, hey, ich glaube, dass es die und die Art Dokument aus dem und dem Jahr geben könnte. Und dann macht man sich eben sozusagen mit dieser Aufgabe auf die Suche und versucht dann eben auch genau das in diesen Unterlagen zu finden, während diese andere Person, der Kollege, dann eben irgendwas anderes gleichzeitig anschaut, ja.
Könntest du mir noch mal kurz erzählen, in welchem Zusammenhang diese Daten gesammelt wurden, zu welchem genauen Zweck?
Dieser gigantische Datensatz, den man da hat, das ist ein wildes Sammelsurium aus, kann man sagen, alles und jedem, was irgendwie mit Epstein jemals zu tun gehabt zu haben scheint und, naja, für die Ermittlungsbehörden auffindbar war. Also es ist nicht vollständig, aber prinzipiell so von der Charakteristik der Dokumente, die da drin sind, es ist wirklich alles Mögliche. Es sind Absurditäten wie beispielsweise ein Pornoheft, das anscheinend gefunden wurde bei Epstein daheim und das fein säuberlich eingescannt wurde. Und dann wurde alles, was irgendwie sexualisiert wahrgenommen werden könnte, geschwärzt, sowas. Es sind natürlich tonnenweise E-Mails, es sind Videos, bei denen sich Jeffrey Epstein ganz offensichtlich aus medizinischen Gründen, würde ich mal sagen, einfach selbst ins Gesicht gefilmt hat, um irgendwie zu schauen, wie seine Zähne oder sein Mund aussehen oder so. Das sind ganz private Dinge. Groteskes. Und dann sind es aber eben auch beispielsweise Unterlagen im Zusammenhang mit einer internen Untersuchung bei der Deutschen Bank, die wohl bei der New Yorker Finanzaufsichtsbehörde aufgeploppt sind im Zuge eines Verfahrens, das es da vor ein paar Jahren gab. Es sind die Inhalte von Postfächern von Geschäftspartnern, Mitarbeitenden, Epsteins. Es ist natürlich auch Material zu Ghislaine Maxwell vorhanden. Wir haben beispielsweise eine Kopie eines vermutlich gefälschten deutschen Presseausweises gefunden in den Akten. Also angeblich ausgestellt von der DJU in Verdi, der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion, die sagt, das haben sie nicht gemacht, das ist gefälscht. Das ist so ein internationaler Presseausweis mit dem Namen Ghislaine Maxwell, der wurde in einem UPS-Store anscheinend gefunden, wo sie sich ausgewiesen haben soll, damit Post dorthin empfangen zu können. Das ist wirklich sehr, sehr viel unterschiedliches Material.
Das ist sehr wild und quasi alles die Ergebnisse von mehreren Durchsuchungen, nicht nur Hausdurchsuchungen, sondern alles, was irgendwie mit Epstein und seinen Geschäften zu tun hatte, wurde da jetzt zusammengeballt in einen großen Balldaten.
Genau, und es ist halt unsortiert. Also es ist wie ein Kinderzimmer, in dem irgendwie seit Generationen niemand mehr aufgeräumt hat. So sieht dieser Datensatz aus, kann man sagen. Es ist einfach ein riesiges Chaos und das muss man irgendeine Struktur kriegen, wenn man da sinnvoll recherchieren können will.
Was würdest du sagen, was sagen uns diese Akten und vor allem, was sagen sie Stand jetzt uns nicht definitiv?
In diesen Akten fährt man jetzt ja nicht im Detail, wie viele Menschen an diesen Taten selbst beteiligt waren, weil man häufig eben nicht so genau weiß, wer hat was gemacht, kann man sagen. Also es gibt vereinzelte Hinweise, das ist richtig. Es gibt auch, sagen wir mal, Hinweise darauf, dass ja es wenig plausibel ist, dass viele von den Leuten, die sehr eng mit Epstein zusammengearbeitet haben, von diesem oder von jenem nichts gewusst haben. Und es gibt auch viele offensichtlich frauenfeindliche, sexistische E-Mails, Aussagen in diesen E-Mails. Es gibt Spuren, dass beispielsweise Frauen aus Osteuropa regelrecht eingeflogen wurden zu Epstein über Jahre. Solche Sachen stehen da eben drin. Und es muss von all dem irgendwie Mitwissende gegeben haben. Das ist klar. Aber ich würde sagen, dass es relativ schwer ist, dennoch anhand dieser Akten nachzuzeichnen, wie groß dieses Netzwerk von Mitwissenden, die auch selbst daran beteiligt waren. Und das man sehr vorsichtig zu formulieren, wirklich war. Also beispielsweise, es gibt dann irgendwelche raunenden E-Mails mitunter über bestimmte Politiker oder Unternehmer und dann haben die das selbst wiederum öffentlich bestritten, dass sie an irgendwas beteiligt gewesen sind. Und der Beleg hat sich bisher dann so vielleicht auch noch nicht gefunden. Also ich wäre im Detail sehr vorsichtig, wenn es darum geht, zu bewerten, inwiefern sich dann irgendwelche Verschwörungserzählungen eher an irgendwelche Satanic Panic-artigen Geschichten letztendlich anknüpfen. Oder ob es nicht einfach ein Beleg dafür ist, dass sehr reiche Menschen dieses Geld nutzen, um Dinge zu tun, die anderen sonst nicht möglich wären, dieses Geld auch nutzen, um sich letztendlich zu schützen. Es gab diese Schweigezahlungen und die letztendlich dann natürlich auch untereinander sich mitunter darüber austauschen, das mit Sicherheit.
Ihr müsst ja selber die ganze Zeit auch aufpassen, mit was ihr dann quasi rausgeht. Wie schwer war das denn für dich und dein Team bisher, tatsächlich dann rauszugehen und zu sagen, okay, hier sind dann genügend Belege oder hier sind genug Hinweise darauf, dass man daraus eine gewisse Mutmaßung schließen kann oder damit dann auch tatsächlich mit einem ganzen Artikel rauszugehen. Kommt ihr da immer mal wieder an Grenzen, wo ihr sagt, okay, das ist einfach noch nicht fix genug, damit können wir noch nicht raus?
Also wir haben lauter lose Fährten rumliegen, unrecherchierte Artikel, bei denen wir nicht wissen, ob sie in irgendeiner Form jemals erscheinen werden. Das ist so und das ist auch prinzipiell nicht ungewöhnlich, weil investigative Recherchen häufig mal einfach in nichts enden, weil sich der anfängliche Verdacht, die These, mit der man vielleicht begonnen hat, dann am Ende nicht so bewahrheitet oder einfach nicht gerichtsfest im Zweifel auch, sodass man es eben berichten kann, belegen lässt und dann nichts draus wird. Und dann gibt es auch manche Recherchen, die liegen sehr lange und werden irgendwann doch noch veröffentlicht. Das heißt, auch manche Anhaltspunkte, bei denen man jetzt noch nichts findet, was irgendwie daran anschließt, was die Berichterstattung ermöglichen würde, könnten vielleicht sogar in ein paar Jahren, wer weiß, nochmal interessant werden. Die gehen dann ja nicht einfach weg.
Wenn jetzt neue Erkenntnisse rauskommen, wenn neue Akten veröffentlicht werden, dann ist im ersten Moment so der Gedanke, ja, das könnte ja bestehenden Recherchen jetzt schon mal helfen, wenn dann irgendwie neue Querverbindungen oder neue Beweise eventuell vorliegen oder neue Indizien. Nur in der Taktung, in der immer wieder Akten veröffentlicht werden, in so einer großen Menge, könnte ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen, also dass man die ganze Zeit zugeballert wird mit Informationen und irgendwann auch ein bisschen den Überblick verliert.
Also ich glaube, den tatsächlichen Überblick, den kann man bei dieser Datenmenge sowieso nicht haben. Deshalb ist es auf eine Art und Weise beinahe egal, würde ich jetzt mal aus Recherchesicht argumentieren, ob man jetzt vor einem Berg steht, der irgendwie aus 3,5 Millionen Dateien besteht oder aus einem Berg, der aus 6 Millionen Dateien besteht. Klar, in den 6 Millionen findet man vielleicht noch ein bisschen mehr, aber so ganz prinzipiell das Gefühl ist das Gleiche. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, so ungefähr. Insofern ist die Herangehensweise wahrscheinlich sehr ähnlich. Ich kenne diese These, diesen Vorwurf, dass das, was die da machen, das Prinzip Flood the Zone with Shit ist. Ich bin davon nicht überzeugt, einfach aufgrund dessen, dass die Trump-Regierung ja nicht ganz freiwillig jetzt diese ganzen Akten veröffentlicht hat. Sie musste ja. Und dass die nicht davor sorgfältig aufbereitet werden, das finde ich jetzt nicht überraschend. Ich weiß nicht, ob man das von der Regierung verlangen kann. Es wäre vielleicht sogar auf eine Art und Weise, könnte man ja sagen, beinahe beunruhigend, hätte man da den Eindruck, dass die davor schon mal sortiert haben, sondern die Art und Weise, wie die jetzt veröffentlicht werden, das ist nicht ideal. Das wäre ganz schön, wenn man irgendwie alles auf einen Schlag runterladen könnte. Einfach ein riesiges Datenpaket oder meinetwegen eine Handvoll Datenpakete. Das Justizministerium hat sich offensichtlich entschieden, das anders zu lösen, sodass man die Dateien jetzt einzeln durchsuchen und runterladen müsste, so wie das derzeit gelöst ist. Das ist extrem nervig und man könnte natürlich auch sagen, auf eine Art und Weise Sabotage, aber die schiere Menge der Dateien, und da würde ich mal sagen, dafür kann das Justizministerium ja nichts. Insofern kann man denen auch nicht vorwerfen, dass sie da ja versuchen, the zone with shit zu flooden.
Wir haben ja anfangs gesagt, es ist ja eine internationale Geschichte. Es ist zu großen Teilen amerikanische. Aber was sagen uns die Akten darüber, ob es auch in Europa, speziell in Deutschland, Menschen oder Netzwerke gegeben hat, die Epstein eben versorgt haben mit jungen Mädchen? Also in den Files kamen Namen hoch wie der KI-Forscher Joscha Bach.
Wir haben Hinweise in den Akten gefunden, dass Jeffrey Epstein tatsächlich über Jahre hinweg den deutschen KI-Forscher Joscha Bach finanziell unterstützt hat. Man kann, ohne dem da zu nahe treten zu wollen, wohl sagen, dass er ihn 2013 in Berlin regelrecht aus der Obskurität gepflückt hat. Er hat ihm durch seine Kontakte und sein Geld den Weg geebnet an Elite-Universitäten in den USA. Bach kam zunächst mal unter am MIT und konnte später auch an einem Projekt in Harvard forschen. Und all das eben aufgrund der finanziellen Unterstützung durch Epstein. Insgesamt konnte man sehen, dass Epstein Bach direkt oder indirekt über die Jahre offenbar über $1 Million zukommen lassen hat. Und das bezog sich eben nicht nur direkt auf die Forschung, sondern auch auf Sachen wie beispielsweise das Geld für die Kinder von Bach, die Schulgebühren zahlen mussten auf Privatschulen und dergleichen. Und auch da hat Epstein offenbar dann ausgeholfen, um dieser Familie Bachs in den USA den Lebensunterhalt mit zu finanzieren. Insofern könnte man wohl sagen, dass es Bach womöglich nicht möglich gewesen wäre, diese Karriere zu machen ohne Epsteins Unterstützung. Und dass Bach ganz massiv von Epstein profitiert hat. Gleichwohl sagt Bach, er habe nichts gewusst über etwaige Straftaten, die Epstein nach seiner ursprünglichen Verurteilung begangen haben soll. Und er habe auch geglaubt, ihm sei das so versichert worden aus der wissenschaftlichen Community heraus, dass sich Epstein nach seiner ersten Verurteilung geändert habe. Jetzt muss man sich natürlich daran erinnern, weshalb Epstein ursprünglich verurteilt wurde, bevor Bach ihn kennengelernt hat natürlich. Und zwar im Zusammenhang mit unter anderem der Prostitution einer Minderjährigen. Und das ist eigentlich eine Straftat, mit der man selten einfach wieder so zurückkommt in die Gesellschaft, würde ich mal sagen, und anscheinend weitermachen kann, als wäre nichts gewesen. Das ist natürlich dann auch das, was Epstein irgendwie gelungen ist. Und da hat sein Geld, wie man an dem Fall Bach, glaube ich, ganz gut sehen kann, maßgeblich geholfen. Also er hat diese wissenschaftlichen Einrichtungen, er hat Elite-Universitäten mit viel, viel Geld versorgt. Das waren Leute, deren Ohr er damit hatte. Das sind Leute, die sich nicht von ihm abgewandt haben über Jahre hinweg, obwohl man schon den Verdacht haben kann, dass sie durchaus gewusst haben könnten, was für ein Mensch Jeffrey Epstein war. Und Joscha Bach hat den Kontakt zu Epstein praktisch bis ganz zum Ende gehalten. Also noch 2019 hat er von ihm Geld bekommen. 2019 erst hat er, wie er uns das dann geschrieben hat, ein Visum erhalten, das es ihm ermöglicht habe, sich aus dieser Abhängigkeit von Epstein zu befreien. Da mag durchaus auch was dran sein. Gleichwohl, er hat diese Entscheidung getroffen, sich von diesem Mann durchfinanzieren zu lassen und sagt inzwischen selber, er hätte da vielleicht mehr auf sein Gewissen hören sollen.
Gleichzeitig neben eurer Recherche läuft ja praktisch ein Parallelstream an Fake News, an Deepfakes, an manipulierten Bildern, an falschen Datierungen, Dokumenten, an denen gedoktert wurde. Wie gehst du damit um oder stellt das für dich gar kein großes Problem dar?
Wir versuchen natürlich, möglichst mit den Dokumenten zu arbeiten, die auf der Website des Justizministeriums zu finden sind. Dazu sei allerdings gesagt, dass das Justizministerium selber natürlich auch dazu beiträgt, dass es solche Fakes gibt, und zwar in dem Sinne, dass es selbst teilweise Dateien nachträglich verändert hat, also nachträglich geschwärzt hat. Es gab da auch mal irgendwelche Umnummerierungen, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, es gibt dann so Einzelfälle, wo nicht so ganz klar war, was ist hier eigentlich passiert. Aber natürlich, wenn ich jetzt irgendwo, sagen wir mal, auf Reddit oder so eine Datei finden würde, die angeblich in diesem Datensatz enthalten sein soll, würde ich natürlich erstmal schauen, dass ich die Quelle davon finde. Und das wäre dann zunächst mal auf dem Server des Justizministeriums. Und wenn ich die nicht finde, dann ist das natürlich schon mal, was für mich verdächtig stimmt, dass da vielleicht irgendwas nicht damit stimmt.
Du wirst dich ja auch weiterhin mit den Epstein-Files und mit den Datensätzen auseinandersetzen, ihr in eurem Team. Hast du eine gewisse Erwartung oder Hoffnung, die du auf die nächsten Wochen, Monate setzt? Oder was denkst du, wird noch passieren?
Ich kann mir vorstellen, dass man womöglich noch über Jahre Anknüpfungspunkte in diesen Akten finden könnte. Einfach weil dieser Datensatz in dieser Art und Weise öffentlich zugänglich, was, sagen wir mal, Erstmaliges ist. Also es gab in der Vergangenheit schon große Leaks. Es gab beispielsweise die Panama Papers, sagen wir mal. Aber das waren dann eben Dokumente, die in einem relativ kleinen Kreis, kann man sagen, vollumfänglich zugänglich waren. Und das, was man jetzt hier hat, ist eben jedermann zugänglich. Das ist eine noch nie dagewesene Angelegenheit. Und deshalb glaube ich, dass das noch über, ja, auch noch in der vielleicht nicht so nahen Zukunft Folgen haben könnte, weil da sehr viele Sachen drin sein dürften, bei denen man auf den ersten Blick nicht versteht, was sie eigentlich bedeuten, die erst in einem Kontext, den man vielleicht noch gar nicht verstehen kann derzeit, plötzlich Sinn ergeben könnten und dann eben über Jahre womöglich zu Kreuztreffern bei anderen Recherchen führen könnten.
Super spannende Einblicke in die Arbeit der vielen InvestigativjournalistInnen, die versuchen, durch die Millionen Datensätze der Epstein-Files sich durchzuarbeiten, von Daniel Laufer von Papertrail Media. Vielen Dank nochmal.
Und das war, wenn ihr möchtet, erst der Anfang. Wie eingangs schon gesagt, das hier war die erste Folge unseres Podcasts rund um die Epstein-Files und wir haben noch viele, viele weitere Ideen, was wir hier machen könnten, worüber wir sprechen könnten.
Erstmal natürlich, es kommt ein bisschen darauf an, wie ihr auch Bock habt, weiter hier mit dabei zu sein und eine weitere Folge zu hören. Denn wir wollen dringend klären, wer war Jeffrey Epstein genau? Warum konnte er dieses weltumspannende Netzwerk aufbauen?
Wir würden gerne noch viele weitere Folgen daran anschließen, aber das liegt letztlich an euch, denn wir brauchen eure Unterstützung. Wir haben niemanden, der diesen Podcast hier finanziert. Wir machen das erstmal so aus freien Stücken sozusagen, aber auf Dauer bräuchten wir schon einen kleinen Support und deshalb haben wir uns überlegt, Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns unterstützen mit einem kleinen Obolus. Ich mag dieses Wort sehr gerne. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und darüber könnt ihr uns ein bisschen was zukommen lassen, damit wir hier die Produktion dieses Podcasts finanzieren können. Und es gibt noch einiges, das wir hier gerne ansprechen würden. Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere beiden Kolleginnen, die im Hintergrund hier die Fäden ziehen sozusagen, die alles an den Start bringen, Andrea Katt und Janine Funke bei uns in der Redaktion. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Sascha Schiemann, der dafür sorgt, dass das hier alles gut klingt.
Ja, vielen Dank auch dir, Mirko, an der Stelle, dass du jetzt hier bei der Pilotfolge mit am Start warst. Du wirst jetzt nicht mehr so prominent auftauchen in den kommenden Folgen, wie gesagt, falls wir dazu kommen, noch weitere zu machen. Und du wirst auftauchen und uns immer einen kleinen aktuellen Überblick über die laufenden Entwicklungen geben. Danke dir.
Ja, danke natürlich auch an dich, dass du das Heft hier in die Hand nimmst für diesen Podcast. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird in jeglicher Hinsicht. Und was man auch sagen muss, ist es wichtig, dass man weiter über dieses Thema spricht, auch wenn natürlich in der Welt viele andere Dinge gerade passieren, die Epstein-Files momentan zumindest so ein bisschen überlagern. Trotzdem sollten sie nicht in Vergessenheit geraten. Und ihr könnt dafür sorgen, wenn ihr möchtet, den Link dazu in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge und ich sage einfach mal ganz optimistisch, bis zum nächsten Mal.